Ja, heute ist der erste Tag im September und wenn man September hört, dann hofft man eigentlich innerlich noch auf ein paar sonnige Tage, aber ich finde, das hört sich schon ein bisschen nach Herbst an. Es geht jetzt so Juli, August, das hört sich sehr nach Sommer an und September hört sich schon ein wenig nach Herbst an. Der Spätsommer oder auch der Frühherbst, das ist der Beginn der Weinlese. Und das bekommen wir auch hier an der Bergstraße gut mit. Es gibt dort viele Feste. Die Reben, die dort an diesen Weinstöcken hängen, die haben lange Zeit im Sommer unter der Sonne verbracht und haben zusätzlich genügend Saft aus dem Weinstock gezogen. Und so sind sie zu schönen, ansehnlichen, gesunden Reben geworden. Für uns ist dieses Beispiel, wir kennen das auch aus der Bibel, Johannes 15, eine natürliche Sache. Wenn eine Rebe am Weinstock bleibt, dort hängt, ihre Kraft aus ihm zieht, dann bringt sie Frucht. Das ist ganz normal. Und so ging es auch den jungen Christen in Thessalonich heute in unserem ersten Kapitel, was wir uns ansehen wollen. Sie haben 3 Wochen mindestens unter der Sonne, wenn wir so wollen, unter den Worten Gottes verbracht, die Paulus und Silas und Timotheus ihnen gepredigt haben. Und das hat etwas mit ihnen gemacht. Und das wollen wir uns heute ansehen. Was hat das aus ihnen gemacht? Der erste Thessalonicher Briefe beginnen ja heute als Gemeinde damit, den durchzupredigen. Der erste Thessalonicher Brief und der Galaterbrief, das sind die frühesten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Er hat ja einige geschrieben im Neuen Testament, die meisten. Den ersten Thessalonicher Brief etwa 51 nach Christus. Das sind erst 18 Jahre, wenn wir mal drüber nachdenken, nach dem Tod von Jesus. Die Menschen, die damals gelebt haben, die haben vielleicht noch persönlich miterlebt oder sie haben das gehört, wie Jesus über die Erde gewandelt ist, wie er gepredigt hat. Die hatten seine Worte mindestens durch Übertragung, durch Überlieferung mündlich noch im Ohr. Das ist gar nicht so lange her. Die ersten Briefe, die Paulus schrieb, der Galaterbrief und der erste Thessalonicher Brief, dort schreibt er über Dinge gleich zu Beginn, die man klar verstehen muss. Man kann hier nicht schwanken und sagen, ja, aber es könnte auch so sein. Er stellt gleich zu Beginn dar, wie es sein soll. Galaterbrief, dort geht es ja um die Frage, nicht das Gesetz, sondern Jesus, also die Gnade rettet. Hier kann der Christ nicht 2 Meinungen haben. Das eine funktioniert, das andere nicht. Es wird gleich zu Anfang klargestellt. Und im ersten Thessalonicher Brief, zumindest im Kapitel 1, dort geht es um dieses Prinzip, wie bei einer Rebe. Wer Gott im Herzen hat, der wird ein echtes, frisches, lebendiges Glaubensleben ernten, auch in Widerständen. Das ist, was wir sehen werden. Ich lese uns Apostelgeschichte 17. Das ist erstmal der Hintergrund, wie diese Gemeinde in Thessalonich entstanden ist. Das lesen wir dort bei den Missionsreisen von Paulus. So entstand die Gemeinde, Apostelgeschichte 17, die ersten 7 Verse und Vers 10. Dass wir ein bisschen uns hineinversetzen. Dort heißt es, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an 3 Sabbaten, 3 Wochen mit ihnen aus den Schriften. Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, sprach er, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und einige von ihnen glaubten und schlossen sich Paulus und Silas an. Und von den anbetenden Griechen eine große Menge. Und von den vornehmsten Frauen nicht wenige. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie vor das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen, die Jason beherbergt hat. Und all diese handeln gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei, nämlich Jesus. Und dann Vers 10. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas fort nach Beröa, die, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden gingen. Ein kurzer Einblick, wie diese Gemeinde entstanden ist, wie sie gegründet wurde von diesen drei Männern. Eine kurze, aber eine sehr wirkungsvolle Zeit, die Paulus dort in Thessalonich hatte. Die Gemeinde ist sehr, sehr jung, erst wenige Wochen alt. Wir haben gelesen, er musste wegen Widerständen sofort weiter. Er war nicht lange dort. Einige Juden, einige Griechen, die den Gott der Juden anbeteten, und viele vornehme Frauen waren Teil dieser Gemeinde geworden. 3 Wochen war Paulus da, mindestens haben wir gelesen, und dann musste er wieder weg. Wenn man das so liest jetzt und den Thessalonicher Brief noch nicht kennt, dann kann man auf den Gedanken kommen, diese armen kleinen Reben. Diese armen jungen Christen in Thessalonich. Jetzt haben die 3 Wochen oder etwas länger von Gott etwas gehört, wurden gegründet in der Lehre, und jetzt ist Paulus wieder weg. Reichen 3 Wochen Unterweisung, um zu wissen, worauf es ankommt im Glauben und ein echtes, lebendiges Christenleben führen zu können? Wir lesen unseren Predigttext, das 1. Kapitel, das sind 10 Verse aus dem Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher ab Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig, gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr in allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Was für eine schöne Nachricht, würden wir sagen. Paulus hat sich viele Gedanken gemacht um diese Gemeinde. Er war ja selbst nicht mehr vor Ort. Was für eine schöne Nachricht er hier jetzt zu hören bekommt. Und daraufhin schreibt er ihnen ja diesen Brief. An den Thessalonicher sehen wir, dass die Worte Jesu, die sie ja nur kannten bisher, es gab kein neues Testament mit den Briefen, wie wir es heute haben, dass die Worte Jesu wahr sind. Aus Johannes 15, dort heißt es: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dieses 1. Kapitel im Brief richtet sich natürlich an uns alle. Es ist wichtig für uns Christen heute. Es macht uns deutlich, was wir nie vergessen dürfen. Das ganze Kapitel, wenn man es durchliest, hat keine einzige Aufforderung. Keine. Dort heißt es nie, mach das, tu dies oder tu jenes. Es ist einfach ein Bericht darüber, wie die Christen leben und was für ein großes Zeugnis sie haben. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum ist das so? Was sind die Gründe dafür, dass diese Christen so ein lebendiges, frisches Christenleben führen? Dieses Kapitel gibt uns einen Einblick, was es heißt, in Jesus zu bleiben, was das bedeutet. Wir können im ersten Vers sehen, so habe ich das eingeteilt, wir haben alles in Gott. Das ist das Erste, was ihnen bewusst war, was Paulus ihnen nochmal bewusst macht. Und als Zweites können wir sehen, das sind die Verse 2 bis 5, wir bekommen alles von Gott. Und deswegen ist die logische Konsequenz, wenn man das versteht, wenn man das vor Augen hat, die Verse 6 bis 10, deshalb leben wir für Gott. Und wenn es dir jetzt geht wie mir, wenn ich das gelesen habe in der Vorbereitung, wenn du das eben gehört hast und du denkst, ja, das ist so schön für die Thessalonicher. Ich kriege das von so vielen Christen mit. Die haben ein lebendiges, frisches Glaubensleben. Ich hätte gern so ein Christenleben. Ich würde gern so jemand sein, den man auch in dieser Gemeinde findet und der so ein Leben führt. Aber ich fühle mich einfach nur schwach. Oft nutzlos, ungebraucht, ziellos, sinnlos. Das ist doch, wie wir oft uns wahrnehmen, wie wir oft über uns denken. Wir sind nicht oft so wie diese Thessalonicher. Aber deshalb ist dieses Kapitel so ein Segen für uns. Gott möchte uns in unserer Schwachheit etwas deutlich machen. Er möchte uns damit zeigen, dass wir verstehen, wie wir aus seiner Kraft leben können. Irgendwie war es für diese Christen ja möglich. Und so ist es auch für uns möglich. Der erste Punkt, wir haben alles in Gott. Der erste Vers beginnt mit der Formulierung Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott. Und das ist spannend, das ist sehr interessant, wenn Paulus das so schreibt. Er schreibt ihnen nicht, Thessalonicher, die liebe Gemeinde, die da in Mazedonien in erster Linie ist, das erwähnt er auch oft bei Gemeinden, die dort auf der Erde ihr Zuhause hat, sondern er sieht sie bereits in Gott. Und das war den Thessalonichern auch bewusst. Das muss er ihnen in diesen 3 Wochen oder etwas länger in der Zeit, wo er da war, wo die Gemeinde entstanden ist, vermittelt haben. Das ist das Zuhause, sagt Paulus, jeder an Christus gläubigen Gemeinde. Sie befindet sich bereits schon jetzt in Gott, obwohl sie noch örtlich auch zu finden ist, in Funkstadt, in Mazedonien oder dem heutigen Griechenland. Aber sie befindet sich bereits in Gott. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, können wir sagen, aber er muss lernen, die Dinge von Gott her zu sehen, um den richtigen Blick zu haben, was er eigentlich ist, was die Gemeinde eigentlich schon heute ist. Und das ist ja das Ziel von Paulus. Er ist bemüht, er ist besorgt um diese Gemeinde und er möchte, dass sie weiterhin standhaft bleiben, dass sie weiterhin lebendig bleiben. Und er sagt ihnen hier in diesem Brief, was dafür notwendig ist. Und der erste Punkt ist, notwendig ist, diesen sicheren Grund zu haben. Zu wissen, man ist nicht nur hier vor Ort eine Gemeinde, sondern eigentlich die Stellung, die man bereits hat, die ist bereits in Gott. Da hat etwas begonnen, da hat Gott etwas gemacht. Das ist etwas viel Höheres, als weil es nur vor unseren Augen ist. Aber dieser Brief kommt nicht von diesem großen Paulus, diesem herausragenden Missionar, der so oft erwähnt wird. Ich glaube, das ist der Name, der in Predigten weltweit am meisten erwähnt wird. Paulus sagt, und das wird mir auch heute passieren. Aber dieser Brief, es geht nicht darum, dass wir verstehen, was war Paulus für ein toller Mensch, für ein toller Missionar, so einer will ich auch sein. Er kommt nicht von Paulus allein, damit beginnt es, diese Wahrheit, sondern es heißt Paulus und Silvanus und Timotheus. Das war ein Dreiergespann, mindestens. Diese 3 werden zumindest genannt. Er nennt 2 weitere Brüder neben sich, die oft mit ihm unterwegs waren. Der eine heißt Silvanus. Das ist der bekannte Silas aus der Bibel. Das ist nur sein lateinischer Name, Silvanus. Und Timotheus, der wird uns noch näher im weiteren Brief dann bei den nächsten Predigten beschrieben. In den nächsten Kapiteln gibt es etwas mehr um ihn. Über Silas weiß man weniger, diesen Silvanus. In Apostelgeschichte 15 wird Silas als Führer unter den Brüdern und ein Prophet genannt. Das ist nichts anderes wie jemand, der das Wort Gottes gehört hat, verstanden hat und es weitergegeben hat in der Schrift. So einer war Silas. Einer, der Führer unter den Brüdern war und Prophet. Er konnte andere, so steht es da drin, durch das Wort ermuntern und stärken. Durch das Wort. Das war Silas. Und das ist das Wesentliche hier. Es kam nicht auf Paulus allein an, sondern sie waren ein Team, das die Gemeinde in Thessalonich gegründet hat. Aber ihr Mittel, und das ist noch viel wichtiger, ihr Mittel, wie sie das gemacht haben, das ist entscheidend. Und das erste Mittel ist, sie verkündeten das Wort. Silas und Paulus wurden deshalb als Führer anerkannt, weil sie nicht auf sich vertrauten und gesagt haben, wir machen uns jetzt Gedanken, Thessalonich, okay, das könnte man so und so machen, sondern sie sind dahin gegangen und haben gepredigt. Sie haben die Gläubigen durch das Wort angeleitet. Und was gaben sie ihnen über die Lehre mit? Das erste haben wir hier gelesen, Vers 1, liebe Thessalonicher, ja, wir haben diese Gemeinde gegründet. Ja, wir lieben euch von Herzen, aber was ihr seid und wo ihr bereits seid, das hat alles Gott gemacht. Ihr seid in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Satz, so wird er genannt. Und Paulus betont das immer wieder in seinen Briefen. Wenn du dir mal eine Auflistung machst auf allen seinen Briefen, dann hat er immer diesen Gedanken zuerst. In Gott oder in Christus Jesus und so weiter. Und er nennt auch den Ort der Gemeinde, beides. Es ist wichtig für eine Gemeinde zu wissen, wo ihr wahres Zuhause ist. Es ist wichtig für jeden Gläubigen heute Morgen hier im Gottesdienst zu wissen, wo sein wirkliches Zuhause ist. Wo du wohnst, ist vielen klar, aber wo ist bereits dein wirkliches Zuhause? Und Paulus macht hier deutlich, wie kamt ihr in diese Stellung in Gott? Das verrät uns dieser erste Satz. Er sagt, in Gott, dem Vater. Es begann alles beim Vater, sagt er hier. Er hat euch gewollt. Er hat euch geliebt. Er ist es, der hinter allem steht. Da habt ihr noch gar nicht an ihn gedacht. Und er hat euch, das ist der zweite Name, die zweite Person Gottes, er hat euch mit dem Sohn Gottes, mit dem Herrn Jesus Christus fest verbunden. Im Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das hat der Vater gemacht, sodass ihr jetzt in ihm seid. Das ist ein Zustand, das ist eine Stellung, die habt ihr bereits. Ihr Lieben, was die Brüder hier machen, sie zeigen uns, wie man in Jesus bleibt, wie man dieser Aufforderung nachkommt, in Jesus zu bleiben. In ihm zu bleiben heißt zuerst, bei dem ersten Punkt, zu erkennen, in welche herrliche Stellung Gott der Vater uns Sünder gebracht hat. In was für eine herrliche Stellung Gott der Vater seine Braut, seine Gemeinde gebracht hat, wo sie heute bereits sein darf, auch wenn sie das noch nicht ganz erreicht hat, wenn sie noch auf der Erde ist, so wie wir Gläubigen auch. Man muss wissen, wie fest der Grund ist, damit man sicher stehen kann, als Gläubiger und als Gemeinde. Und dann kommt noch dieser häufige Satz, der noch obendrauf kommt, den Paulus immer in seinen Briefen am Anfang und am Ende erwähnt. Er beginnt immer mit dieser Formel. Für ihn ist es keine Formel, es ist zutiefst eine Glaubenswahrheit, die ihm Kraft gibt. Er sagt, Gnade euch und Friede. Er beginnt immer mit der Gnade und sagt, aus der Gnade wächst der Friede mit Gott. Und dann schließt er diesen Brief, so wie auch den Thessalonicher Brief im Kapitel 5, ganz am Ende, der letzte Satz, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Der Friede ist nicht mehr da. Die Gnade bleibt und sie begleitet uns. Das ist die Klammer im Brief. Gnade beginnt und Gnade hört auf. Und in der Mitte ist das Leben der Thessalonicher, das Leben der Gemeinde, unser Leben. Wenn ihr an eure Stellung in Gott denkt, dann dürft ihr nicht meinen, sagt Paulus, es sei etwas, was ihr bewirkt hättet, wo ihr irgendeinen Anteil daran hättet, wo ihr mitgemischt hättet, wo ihr mitgemacht hättet. Wenn ihr an eure Stellung in Gott denkt, dann kam zuerst die Gnade. Nicht ihr kamt auf Gott zu und habt gesagt, Gott, ich möchte gerne Frieden mit dir haben, zuerst. Sondern Gott kam zuerst in seine Gnade und hat möglich gemacht, dass ihr Frieden mit ihm haben könnt. Und das müsst ihr wissen, das müsst ihr klar vor Augen haben. Diese Stellung, die hat allein Gott gemacht, auch wenn ihr mit hineingekommen seid. Und warum ist das für uns Christen heute und für die Christen damals wichtig zu wissen? Warum betont Paulus das in jedem Brief? Weil es die Grundlage für unser christliches Leben bildet. Es entscheidet über unsere Identität. Der wir sind, der wir glauben zu sein, den leben wir aus. Auch in unserer Zeit kämpfen wir sehr mit der Geschlechterfrage. Das ist uns allen bekannt. Das war nicht nur zu unserer Zeit so. Aber heute ist es wieder, man hat den Eindruck, es ist vermehrt. Man fragt sich als Gesellschaft, was macht einen Mann aus, was macht eine Frau aus? Gibt es da überhaupt noch Unterschiede? Und dieses Thema drängt sich auch immer tiefer in die Gemeinde Jesu hinein, das merken wir. Aber was ist das Problem dabei? Männer werden und wurden Jahrtausende mit falschen Informationen gefüttert, wer sie auch sein können, was sie auch ausmachen könnte. Und Frauen geht es genauso. Sie werden mit falschen Informationen über sich von der Gesellschaft versorgt. Und was ist die Folge? Wir kriegen das alle mit heute und das war nicht nur heute so. Man weiß nicht mehr ganz genau, wer man eigentlich ist. Was macht einen Mann und was macht eine Frau aus? Mit anderen Worten, man hat die Schönheit nicht mehr klar vor Augen, dass Gott zwei Geschlechter geschaffen hat, die jeweils einen hohen Wert bei Gott in ihrer Unterschiedlichkeit haben. Das verliert man völlig aus dem Blick, wir als Gesellschaft. Man hat auch verdrängt, dass es Gott war, der darüber entschieden hat, ob wir Mann oder Frau sind. Das hat sich keiner von uns ausgesucht. Und löst nicht genau das ein unklares Wissen, das unklare Wissen über unsere Herkunft, über unsere Identität, die Krise, die Unsicherheit auch in unserer Gesellschaft erst aus? Wir haben dieses Thema von Gott gelöst. Wir haben es auf unsere Ebene geholt. Wir haben gesagt, wir dürfen mitentscheiden. Wir dürfen sagen, ich darf sagen, ob ich Mann bin oder Frau bin. Wir haben es auf unsere Ebene geholt. Es ist nichts mehr, was in Gott beschlossen wurde. Das haben wir als Menschen gemacht. Und wir leiden drunter. Wir kommen nicht mehr damit klar. Was ich damit verdeutlichen will, auch wenn es ein krasser Vergleich ist, wir dürfen das mit unserer Stellung in Jesus nicht machen. Wenn wir nicht mehr klar sehen, zu welchen Menschen Gott uns gemacht hat, wie unsere Stellung in dem Vater, in Christus Jesus ist, dann werden wir kein klares Christenleben leben können. Wir werden unsicher sein. Wir wissen nicht genau, stimmt das jetzt, hat Gott was da gemacht oder muss ich noch was hinzufügen? Diese Sache, sagt Paulus, die muss klar sein. Jede Gemeinde hört das am Anfang. Die Stellung in Christus, das ist nicht die Beziehung zu Gott, die ist schwankend. Die kommt darauf an, das ist der zweite Punkt, wie sehr wir, wie nah wir bei Jesus sind. Aber die Stellung, die muss klar sein, damit die Beziehung eine schöne, eine lebendige sein kann. Bei den Thessalonichern war sie klar. Sie wussten das. Noch war sie klar. Und Paulus gibt ihnen das wieder mit. Das dürft ihr nicht vergessen. Denken wir als Christen nicht oft zu menschlich über das, wie Gott uns das Heil gegeben hat. Obwohl wir als Menschen hier unsere Verantwortung haben, das will ich betonen, das glaube ich fest. Wir müssen glauben, sagt die Bibel, ganz klar, von der ersten Seite bis zur letzten. Nur der Glaube rettet. Aber was uns bewusst sein muss, es war reine Gnade. Gott hat alles getan, damit wir glauben können. Die Stellung dafür hat alleine er gesorgt. Und ich weiß, dass es unmöglich ist, das Rettungswerk Gottes ganz zu verstehen. Ich weiß, dass Christen sich auch gerne darüber streiten, weil wir meinen, es zu verstehen. Wir sind nie dazu aufgefordert, es zu verstehen. Wir sollen es lediglich glauben, sagt uns Gott. Wie sehr kennen wir unsere Identität in Christus? Haben wir noch ein herrliches, von Gott gewirktes Werk vor Augen, wenn wir dran denken? Können wir noch über Gott staunen und ihn deshalb in unserem Leben anbeten? Weil wir wissen, da hat er etwas getan und ich habe da nicht mitgemischt. siehst du, dass das Heil nicht zuerst eine Sache zwischen Gott und dir war. Das Heil, sagt die Bibel, ist seit ewig her von Gott geplant. Das ist viel größer, als wir denken und entscheiden können. Epheser 1 macht das deutlich. Schon bevor alles wurde, bevor Gott geschaffen hat, die Erde und uns, hielt Gott Rat mit sich selbst. Der Vater liebt den Sohn so sehr, dass er ihm eine Braut zuführen möchte. Das ist die Gemeinde. Das sagt uns Offenbarung 19. Aber Gott weiß, dass diese Braut ohne Sünde sein muss. Wie kann sie sonst mit Gott, dem Sohn, verheiratet sein, wenn sie Sünde hat? Und das ist ein Problem. Also erklärt sich der Sohn, Jesus, bereit und sagt dem Vater, ich werde für diese Braut, meine Gemeinde, sterben. Und deshalb heißt diese Hochzeit in Offenbarung 19 auch Hochzeit des Lammes. Nicht Hochzeit Jesu, sondern Hochzeit des Lammes, weil er geschlachtet wurde für seine Gemeinde. Er hat sich hingegeben. Und wir als Gläubige in der Gemeinde, wir werden einmal mit ihm vermählt werden. Das ist, wie das Heil uns zugutekommt, weil der Vater den Sohn liebt und weil der Sohn den Vater liebt. Deswegen sind wir gerettet. Wir sind mit hineingenommen. Wir haben nicht einfach da gesessen und sagen, ja, das will ich haben. Das ist viel zu gering, auch wenn das dazugehört. Paulus will uns eine hohe Sicht darüber geben, damit das was mit uns macht. Du bist nicht in erster Linie Christ, weil du dich für Gott entschieden hast, obwohl du auch glauben musstest. Du bist in Christus, weil der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater. Der Vater will seinen Sohn eines Tages mit dir beschenken, mit seiner Gemeinde. Und deshalb ist dir Heil widerfahren. Das ist das Erste, was die Thessalonicher ausmachte. Sie wussten um ihren sicheren Halt in ihrer Stellung um Gott. Ihre Stellung ist im Werk Gottes alleine begründet. Und das half ihnen auch im Leben, in ihrer Beziehung zu Gott, dass sie wussten, wir sind bereits in Jesus. Gott hat sein Heil da begonnen. Er hat uns dort hineingepflanzt. Er sagt ja in Jesus. Wo ist Jesus heute? Jesus ist bei seinem Vater. Das heißt, wir sind in Jesus, umgeben von Gott beim Vater, was unsere Stellung angeht. Das ist wichtig zu wissen, sagt Paulus, einen sicheren Grund zu haben, um sicher zu stehen in seinem Leben. Und dann kommt er zum zweiten Punkt, das sind die Verse 2 bis 5. Im ersten ging es um die Stellung, sich bewusst zu sein, was Gott dort gemacht hat. Und im zweiten geht es um unsere Beziehung zu Gott. Und die schwankt. Das ist, was wir häufig wahrnehmen. Im zweiten geht es darum, sich seiner Kraftquelle bewusst zu sein. Es ist nicht genug, sagt Paulus ab Vers 2, es ist nicht genug, dass wir mit Gottes Hilfe und Kraft leben. Das ist ein Satz, der uns manchmal so ein bisschen querstößt. Es ist nicht genug, dass wir mit Gottes Hilfe und Kraft leben, sondern wir müssen lernen, aus seiner Kraft zu leben. Das ist ein Unterschied. Er sagt hier nicht im Vers 2, ihr lieben Thessalonicher, es ist schön zu sehen, was ihr für Gott tut. Mann, wie ihr euch aufopfert, Riesenzeugnis, Respekt, wie ihr das macht als Gemeinde, das ist wirklich schön zu sehen. Sondern er sagt ganz am Anfang, wir danken Gott alle Zeit für euch. Er weiß ganz genau, von wem das Ganze gewirkt wird. Und dann im Vers 4 schließt er die Klammer wieder und sagt, ihr seid von Gott Geliebte. Alles habt ihr von Gott. Er ist derjenige, der in euch wirkt. Und wie viel drückt es über die Beziehung dieser drei Männer zu dieser Gemeinde aus, dass sie gemeinsam für das, was in den Gläubigen wirkt, was Gott in ihnen wirkt, danken können. Sie danken Gott für die drei Dinge, um die es gleich geht, die sichtbar sind im Leben dieser jungen Christen. Es drückt auch aus, welches zweite Mittel diese Männer Paulus, Silvanus und Timotheus benutzten, um diese Gemeinde zu gründen und zu erbauen. Es war das Wort und jetzt kommt das Gebet hinzu. Das sind zwei Mittel, die die Gemeinde braucht, um zu leben, um zu entstehen. Mit anderen Worten sagen sie hier, das, was wir an euch sehen, das ist von keinem Menschen machbar. Das kann man nicht einfach so als Mensch machen. Das kann eine Rebe, wenn sie irgendwo am Apfelbaum hängt, völlig woanders, sie kann niemals Frucht bringen. Sie muss am Weinstock sein. Und man sieht, Thessalonicher, ihr seid am Weinstock. Die Frucht, die ihr bringt, die verrät, dass da mehr dahinter ist, dass Gott dahinter steckt. Es muss von Gott gewirkt sein. Deshalb sehen wir an euch, wie Gottes Gnade an euch wirkt. Und er nennt hier große Dinge. Ihr müsst unweigerlich von Gott geliebt sein, sagt er in Vers 4, wissend von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Wenn Gott einen zuerst geliebt hat, dann nennt die Bibel das hier in dieser Stelle Auserwählung. Und Paulus legt hier nicht in diesem Kapitel breit die Lehre der Auserwählung aus, wobei er diesen Begriff sehr oft benutzt. Das ist nicht das Kapitel, wo dieses Thema behandelt wird, ausführlich. Erwähnt sie hier zu einem bestimmten Zweck, das müssen wir heute in erster Linie verstehen. Warum nennt er das hier? Der ganze Brief, merkt man, bringt die tiefe Sehnsucht und Liebe zu dieser Gemeinde zum Ausdruck. Ganz am Anfang fehlt das Beiwort Paulus Apostel. Das macht er meistens, wenn er seine Autorität unterstreichen will, weil er was zu sagen hat, weil er Worte von Gott hat. Das sind nicht seine Worte, er ist Apostel. Das fehlt hier im Brief. Zudem haben wir den Satz, ich habe euch nichts zu sagen. Er lebt so vorbildlich. Der ganze Brief, eine tiefe Sehnsucht und Liebe zu dieser Gemeinde. Er will, dass die jungen Christen dort in der Gemeinde wissen, was aus euch, was mit euch gerade passiert, ihr jungen Thessalonicher, das geschieht nicht einfach so aus euch heraus, obwohl ihr diejenigen seid, die das lebt, die das ausleben. Aber da ist viel mehr dahinter. Dafür müsst ihr Augen bekommen, dafür müsst ihr einen Blick bekommen. Da steckt jemand dahinter. Ihr könnt nicht einfach so sagen, deswegen sagt er das ihnen, da wirkt jemand in euch. Er hat es begonnen und er ist auch dabei zu wirken. Ihr könnt nicht einfach jetzt denken, jetzt läuft das die ersten Monate und Wochen so gut, jetzt machen wir weiter, jetzt haben wir es verstanden, jetzt können wir es lernen. Nein, Paulus unterstreicht hier, wichtig ist zu wissen, wenn du beständig im Glauben lebendig leben willst, musst du wissen, wer dir die Kraft gibt, wer der Eigentliche in deinem Leben ist, der die Dinge tut, auch wenn du sie ausführst. Das ist in gewisser Weise ein Geheimnis, aber hier werden wir hineingenommen, ein Gespür dafür zu kriegen. Kommt nicht auf die Idee, ihr könnt vollenden, liebe Thessalonicher, was Gott in euch begonnen hat. Zu einer anderen Gemeinde in Philipperbriefen, Kapitel 1, Vers 6, sagt Paulus, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Gott hat begonnen, Gott wird es vollenden, aber wir leben jetzt auf dieser Zeit und wir führen es durch ihn aus. In unserem Text will Paulus damit Mut machen und sagen, lebt weiterhin aus seiner Kraft, mit dieser Wahrheit der Auserwählung. Lebt weiterhin aus seiner Kraft, da ist Gott hinter euch. Er wirkt Dinge. Er ist die Quelle eurer Kraft. Verlasst euch ja nicht auf euch selbst. Seht ihr, wie Gott an euch wirkt. Und er begründet diesen Gedanken mit Vers 5 und sagt ihnen, wir haben selber erlebt, wie dieses Evangelium uns, Paulus, Silas und Timotheus, wie es uns verändert hat. Ihr habt es an uns gesehen. Und jetzt sollt ihr mit diesem Evangelium weiterleben. Verlasst euch nicht auf euch selbst. Ihr braucht Gott. Ihr müsst an ihm bleiben in diesem Sinne. Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euret Willen. Drei Dinge, die Paulus deutlich zeigen, Früchte dieser Gemeinde, dieser Christen dort, dass Gott in ihnen am Werk ist. Und das macht dieser Text deutlich. Das ist in Vers 3 zu lesen. Es ist zum einen Glaube, dann Liebe, dann Hoffnung. Ich habe nicht die Zeit, heute auf diesem Thema stehen zu bleiben, was ein Thema für sich ist. Eugen hat gesagt, er hatte das auch vor in der Predigt. Das ist gut, dürfen wir uns darauf freuen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das kommt auch in Thessalonicher Kapitel 5 einmal vor. Immer ein bisschen anders beschrieben. Aber drei wesentliche Merkmale eines echten Christenlebens. Aber in unserem Text, das ist euch vielleicht beim ersten Lesen aufgefallen, und wenn ihr die Bibel auf dem Schoß habt, ist das umso schöner für euch heute. Glaube. unserem Text werden sie nicht alleine genannt, diese drei Dinge, sondern in ihrer Wirkung. Das beweist ihre Echtheit. Es heißt, gedenkend eures Werkes des Glaubens, der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf Jesus. Drei Dinge werden mit Zusätzen genannt, um ihre Echtheit zu unterstreichen. Sie hatten keinen toten Glauben, so wie die Dämonen, die auch glauben, aber die sind nicht errettet. Sie hatten keinen Glauben, der ohne Werke blieb, sondern sie hatten einen lebendigen Glauben. Werke des Glaubens. Sie hatten echte Liebe zu Gott, die sich darin ausdrückt, dass sie bereit waren, Mühen für andere Menschen in Kauf zu nehmen. Liebe kann auch etwas sein, was wir selbstsüchtig genießen. Wir wollen geliebt werden. Aber Gottes Liebe drückt sich darin aus, dass sie Mühe für andere in Kauf nimmt. Das hatten sie. Und sie hatten eine echte Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, die sich in Geduld und Ausharren ausdrückte. Wenn Jesus uns bereits seine Stellung geschenkt hat, das ist sicher, und er heute in unserer Beziehung wirkt und am Werk ist, dann haben wir Geduld und Hoffnung, auch wenn es schwer ist, dass er den letzten Schritt machen wird und uns vollenden wird. Das ist Punkt 3. Das ist, was dahinter steckt, warum sie so voller Kraft waren, weil sie Gott so sehr im Blick hatten und nicht so sehr sich selbst. Aber das hat ihnen geholfen zu leben. Adolf Schlatter sagt in seinen Erläuterungen zum Neuen Testament zu diesem Gedanke, Glaube, Liebe, Hoffnung, folgende Worte. Ich muss das wahrscheinlich zweimal lesen, das ist ein gutes Deutsch. Paulus ist nicht zufrieden, wenn Jesu Wort im Menschen nur Gedanken und Empfindungen erzeugt. Wir haben uns erst dann der göttlichen Gnade ergeben, wenn uns der Glaube nicht nur Gedanken gibt, sondern uns handelnd macht. Und wenn wir in der Liebe nicht bloß unsere Beglückung suchen, sondern von ihr zur Anspannung unserer Kraft geführt werden, die die Mühe nicht scheut. Und wenn wir die Hoffnung nicht nur genießen, sondern durch sie mit Festigkeit warten und leiden lernen. Ich denke, das langt einmal. In Jesus bleiben, sagt er hier, ist kein Werk des Menschen allein, der von Gott angeschubst wurde und jetzt mit seiner Hilfe allein klarkommen muss. Dieses Werk wird scheitern, in einer Enttäuschung nach der anderen. Du wirst nicht weit kommen in deinem Christenleben, in deinem Glauben, wenn du nur mit der Hilfe Gottes lebst. Du musst in ihm bleiben, wie eine Rebe seine Kraft aus ihm allein zieht, damit sie Frucht bringt. Wir Menschen neigen immer, das macht unser Fleisch mit uns, das passiert, weil wir so geboren sind, wir neigen immer zur Religiosität. Wir wollen etwas tun, damit es Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott hat. Das ist Religion. Aber Gott dreht im Evangelium den Spieß um. Er will, dass wir verstehen, was er für uns getan hat, damit es Auswirkungen auf uns hat. Haben wir das verstanden? Religion ist, wir wollen etwas tun, damit es Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott hat. Aber Gott dreht im Evangelium den Spieß um. Er will, dass wir verstehen, was er alles für uns getan hat, damit es Auswirkungen auf uns hat. Das ist eigentlich in kurzen Worten, worum es hier geht. Das, was die Thessalonicher hier leben, das ist keine Religion. Das ist keine Religion, das ist echter Glaube, der aus einer hohen Sicht über Gott entspringt. Die Thessalonicher kannten das herrliche Wesen und das Wirken Gottes in ihrem Leben und es hat etwas mit ihnen gemacht. Das haben wir gelesen. Wann hast du das letzte Mal als Christ über Gott gestaunt? Wann hast du das letzte Mal etwas über Gott gelesen, in seinem Wort oder einfach gehört und es hat etwas mit dir gemacht, dieses Lebendige, dieses Frische? Wann war dein letztes Mal in dieser Begegnung mit Christus, deinem Herrn, in dem du deiner Stellung nach bereits bist? Wisst ihr, einem jungen Mann, der bis über alle Ohren in eine junge Frau verliebt ist, den treibt dieser Anblick an, sich mit ihr beschäftigen zu wollen, ihr näher zu kommen. Er will ihr nahe sein, weil darin so viel Schönes liegt, es zieht ihn regelrecht an. Und wir Christen, Und ich kenne das aus meinem Leben allzu oft. Wir fragen uns oft, warum wir keine Motivation im Leben haben. Kann es sein, dass wir Gott in unserem Denken, in unserem Herzen, auf unsere Ebene geholt haben, in unser Denkmuster gepackt haben und das Staunen über ihn verlernt haben? Kann das sein, dass das bei dir auch manchmal der Fall ist? Trauen wir Gott nicht mehr zu, dass er auf uns nicht eine viel größere Faszination und Wirkung auslöst als ein junges Mädchen auf einen jungen Mann? Glaube ist keine Rechenformel. Ich habe kein Patentrezept, das kann kein Mensch haben. Man kann nicht auf A drücken und dann kommt B raus. Glauben ist etwas Höheres, etwas Göttliches, etwas Übernatürliches. Und wenn du wie ich manchmal damit zu kämpfen hast, gar keine Leidenschaft für Gott verspürst, dass du diesen Saft aus dem Weinstock, dass du ihn gar nicht willst, dann sag das Gott doch einmal ganz ehrlich im Gebet, vielleicht heute Morgen. Und in der Zwischenzeit kannst du dir Zeit nehmen, und das ist wichtig, mal ein gutes Buch darüber zu lesen, dich mit ihm zu beschäftigen, ihn kennenzulernen. Das ist in einer Beziehung notwendig. Das ist deine Verantwortung. Das ist deine Verantwortung, das zu tun. Ein Buch, das dir die Bedeutung dieser Größe Gottes, seiner Errettung oder was auch immer, das es dir nochmal ganz neu zeigt. Der Römerbrief eignet sich hervorragend dazu. Der erklärt das gründlich. Oder auch ein Buch von einem bibeltreuen Autor, weil wir beim Thema sind über die Stellung in Christus. Ein Buch von Jerry Bridges auf Deutsch. Wer bin ich? Meine Identität in Christus. Gute Wahrheiten über die Bibel. Ihr Lieben, hier haben wir als Christen, als Gemeinde unsere Verantwortung. Wir müssen in ihm bleiben, in dem Sinne, dass wir diesen Saft aus ihm ständig ziehen. Sonst passiert wenig. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns etwas bedeutet, wenn wir seine Nähe nicht suchen. Wir brauchen regelmäßige Zeiten der Stille, dass du dich zurückziehst, alleine, und dich mit ihm beschäftigst und neu lernst, über ihn zu staunen. Das wird passieren. Stell dir nicht vor, du kannst dich mit Gott beschäftigen und es macht nichts mit dir. Das geht nicht. Gott ist kein Mensch. Wenn du mich kennenlernst, wirst du viele Enttäuschungen erleben. Wirst du vieles erleben, wo du dir denkst, warum habe ich mir die Zeit überhaupt genommen? Aber das kann mit Gott nicht passieren. Gott ist ein herrliches Wesen. Er steht über allen Dingen. Wenn du dich wirklich mit ihm beschäftigst, dann wird das was mit dir machen. Glaub nicht, das wird sich nicht lohnen. Wenn wir diese ersten beiden Dinge verstanden haben, dass unsere Stellung in Gott sicher ist, dass er das allein gemacht hat und dass das Auswirkungen hat auf unsere Beziehung, dass er auch in uns am Werk ist, wenn wir die Augen, die geistlichen Augen dafür haben, dann ist der dritte Punkt eine logische Folge. Deshalb leben wir für Gott. Wir können keine Antwort mehr darauf geben. Wir werden für Gott leben. Und das ist vielleicht unterschiedlich, wie Christen das machen. Das kommt auf ihre Beziehung zu Gott an und auf das, wie Gott wirkt. Das ist nicht allein in unserer Hand, aber wir werden etwas für Gott machen. Wir müssen verstehen, dass aller christlicher Dienst für Gott seinen Ursprung bei Gott hat. Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt geliebt, damit jeder, das ist der eine Punkt, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat, das ist die Hoffnung. Woher kommen Glaube und Hoffnung? Glaube und Hoffnung entspringen aus 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Glaube und Hoffnung sind Mittel, die Gott uns gegeben hat, um zurück zur Quelle zu finden, zur Liebe selbst, zu Gott selbst. Und die Dinge werden aufhören, sagt der 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Aber es sind Mittel, die wir heute haben, damit wir die Liebe kennenlernen, damit die gefördert wird. Und die Liebe ist Gott selbst. Glauben an Gott drängt uns zu Taten. Liebe zu Gott macht Mühe erträglich. Und Hoffnung auf Gott lässt einen schwere Momente im Leben ertragen, weil wir wissen, was er versprochen hat. Wir bauen darauf, es ist klar für uns. Und wir sehen das so deutlich in den Thessalonicher, in den Versen 6 bis 10, wie ihr Zeugnis um sich greift. Die haben keine herausragenden Sachen gemacht, sondern die haben einfach nur an Gott geglaubt, haben ihre Götzen abgelegt, haben an den lebendigen, wahren Gott geglaubt, waren Reben am Weinstock und Gott hat das genutzt, um in der ganzen Region, und die war nicht klein, sein Zeugnis aufzurichten. Wenn man beginnt, über Gottes Wesen zu staunen, ihn in seinem Herzen zu haben, dann wird das was mit dir machen. Du wirst auch ganz anders auf die Aufforderung in der Bibel reagieren. Es ist so, als ob es dich selbst drängt dazu, dass du es immer mehr möchtest, weil Gott dich antreibt. Johannes 3, Vers 16 sagt uns auch, dass Gott die Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gab. Gott konnte nicht einfach in einen luftleeren Raum hinein lieben. Liebe hat ein Ziel. Sie hat immer ein Werk vor Augen. Das sehen wir bereits bei Gott. Die Tat der Liebe Gottes, dass er die Welt liebt, ist, er gibt seinen Sohn. Liebe hat immer ein Werk, göttliche Liebe. Die zweite Frage, war es für Gott mit Mühe verbunden? War es für Gott mit Mühe verbunden, die Welt zu lieben und seinen Sohn zu geben? Oder stimmt dieser Satz nicht? Wir müssen nur darüber nachdenken. Natürlich war es das. Er musste es nicht nur mit ansehen, sondern hat es selbst am eigenen Leib erfahren. Wie viel Mühe es macht, Sünder zu lieben. Wie viel Mühe göttliche Liebe macht. Jeder einzelne Peitschenhieb auf seinem Rücken war für ihn spürbar. Die Nägel in seinen Händen, die Nägel in seinen Füßen waren spürbar. Und dann läuft ihm noch die Spucke anderer Menschen am Gesicht herunter. Liebe hat Mühe gekostet. Es war nicht so lockerflockig von Gott gemacht. Liebe hat echt Mühe gekostet, das stimmt. Göttliche Liebe lässt Mühe ertragen. Sie strengt unsere Kraft an. Und wenn wir diesen Jesus im Herzen tragen, dann macht das etwas mit uns. Wenn wir diese Wahrheit allein hören, wie Gott Menschen geliebt hat, dann macht das etwas mit uns, wenn wir auf einmal verstimmten Geschwistern, und manchmal bin ich das für euch, in der Gemeinde begegnen, oder? Das macht was mit dir. Du reagierst anders, wenn du das im Herzen trägst, als wenn du denkst, was hat er für ein Recht, wenn du Gott im Herzen trägst. Und genau so, sagt Jesus, bringt die Rebe Frucht, wenn sie am wahren Weinstock hängt, ihren Saft aus ihm zieht. Aber woher hatten die Thessalonicher die Hoffnung, ihre starke Bedrängnis auszuhalten? Das sagt uns der Text, es war ihre lebendige Hoffnung auf das Wiederkommen Jesu. Auch hier wurden sie von ihm angetrieben. Vers 10, damit will ich abrunden. Dort heißt es, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Bisher kannten sie nur die Anweisung Jesu aus Johannes 14 über seine Wiederkunft. Diese Briefe waren ja nicht geschrieben. Über die Wiederkunft werden sie erst hier belehrt, die Details. Da haben sie später auch noch Fragen dazu. Und Paulus geht darauf ein. Das haben sie alles nicht gewusst. Aber in Johannes 14 steht, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und euch wieder zu holen, damit ihr seid, wo ich bin, sagt Jesus. Das wussten sie, er kommt wieder und er holt uns zu sich. Und das allein hat genügt, dass sie gewartet haben. Jedes Kapitel im 1. Thessalonicher Brief hat eine Erwähnung zur Wiederkunft Jesu und immer mit einer anderen Absicht für ihre Situation in diesem Kapitel. Hier heißt es, sie erwarten zum einen den Sohn aus den Himmeln. Also nicht irgendjemand, sondern Gott selbst wird aus dem Himmel zu ihnen kommen. Gott wird sie holen. Aber dann wird es verbunden mit einer zweiten Eigenschaft, mit einer scheinbaren zweiten Person, die ist aber die gleiche Person. Es heißt, den, den er aus den Toten auferweckt hat. Er ist nicht nur Gott selbst, sondern er ist auch Mensch. Er ist gestorben, er wurde auferweckt. Gott, Mensch in einer Person, das ist Jesus Christus. Den erwarten sie, beides in einer Person. Und er hat den Tod besiegt, er wurde auferweckt. Und damit hat er auch die Sünde besiegt, weil der Tod war der Lohn der Sünde, sagt Römer 6. Wenn jemand die Folge der Sünde besiegt, hat er das Ganze besiegt, auch die Sünde. Und diese Erwartung soll ihnen Freude bereiten. Und so wird er ihnen genannt mit einem Namen, den sie jetzt schon so sehr lieben, Jesus. Kein großer Titel, einfach nur dieser Jesus. Das war der Name, der über seinem Kreuz stand. Den kannten sie, Jesus. Jesus, der uns erretten wird von dem kommenden Zorn. Das ist, was er machen wird. Das wird sein Werk sein, wenn er wiederkommt. Er hat den Zorn bereits auf sich genommen und deshalb dürfen sie ihn als den erwarten, der sie zur ganzen Vollkommenheit des Heils führt. Sie wussten ja, dass sie in Gott ihre Stellung haben, das hat Gott gemacht. Und jetzt leben sie in dieser hin und her geworfenen Beziehung mit Gott und müssen ständig dran denken, was sie in ihm haben und sich bewusst machen, dass er in ihnen wirkt, damit sie durchhalten. Und jetzt dürfen sie am Ende daran denken, dass er wiederkommen wird und dieses Werk der Rettung ganz abschließen wird. Er wird sie vollkommen machen. Hast du noch vor Augen, habe ich noch vor Augen, das ist die Frage, die uns dieser Text stellt, dass Jesus wiederkommen wird und er wird sein Werk in dir vollenden. Er hat dir bereits eine Stätte bereitet, das hat er gleich zu Beginn gesagt, das wussten sie. Deiner Stellung nach bist du bereits sicher in Jesus. Und das soll jetzt Auswirkungen auf deine Beziehung haben, damit du, wenn du fällst, widerstehst und sagst, er hat was mit mir gemacht, da habe ich nicht mitgefuscht. Das gibt mir Mut, das gibt mir Hoffnung für meine Beziehung heute. Und Gott ist es auch, der heute in uns Gläubigen wirkt. Wir brauchen ständig die Verbundenheit zu ihm, müssen in ihm bleiben, damit er sein Werk fortführen kann und die Reben Frucht bringen. Am Weinstock bleiben. Vom Bild her, was ist das für eine Mühe, für eine Rebe da einfach zu hängen? Und wie viel Mühe kostet uns das selbst manchmal? Und Gott ist es auch, der einmal alles vollenden wird. Was er begonnen hat, wird in seinem Wiederkommen für Gläubige in seiner ganzen Fülle da sein. Er wird den Sieg mit sich bringen. Er wird uns einmal alles geben, was er sich vorgenommen hat. Glaube und Hoffnung auf ihn, sie werden aufhören. Aber er, die Liebe selbst, er wird bleiben. Was machen wir im Himmel, ihr lieben Gläubigen? Was machen wir im Himmel, wenn wir heute nicht verstehen und lernen, dass wir Gott alleine wegen ihm selbst anbeten? Was wollen wir dort machen? Es wird alleine darum gehen, dass wir ihm Ehre geben, dass wir ihn anbeten, eine Ewigkeit lang. Und das darf uns Mut machen, dass wir auch schon heute dadurch angetrieben werden und Gott uns durch unser Leben führt. Ich schließe mit Römer 5, die ersten beiden Verse. Römer 5, die Verse 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Amen. Lass uns beten.